Der Vatikan hat eine neue Rahmenordnung für die Priesterausbildung vorgelegt. Was ist aus Ihrer Sicht das positiv Neue an diesen Vorgaben?
Das sind zwei Vorgänge. Das eine ist, dieses Dokument vom 8. Dezember 2016 hatte einen Vorlauf. Die Bischofskonferenzen wurden nach ihrer Meinung zu dem Entwurf gefragt. Und das ist das, was wir mit großer Dankbarkeit verzeichnen. Wir wurden gehört und konnten unsere Bedenken einbringen, sodass das Dokument, so wie es jetzt vorliegt, wirklich auch ein Zeichen dafür ist, dass die Kongregation und die Kurie das Gespräch mit den Bischöfen vor Ort gesucht hat. Dafür sind wir außerordentlich dankbar. Zweitens, das Dokument ist gut und greift nochmal alle Verlautbarungen des Lehramtes und des Apostolischen Stuhles auf, die seit der Rahmenordnung von 1970, die bisher galt und jetzt aufgehoben ist, für die Priesterausbildung formuliert wurden. Das heißt, wir haben hier einen Text und ein Dokument, in dem das, was sich in den letzten 40 Jahren nach dem Konzil ereignet hat, aufgenommen ist, und zudem bringt dieses Dokument auch Aussagen, die eindeutig dem Geist von Papst Franziskus und seiner Vorstellung vom priesterlichen Hirtendienst entsprechen.
Erziehung zur Innerlichkeit und zur Gemeinschaft. Der Priester braucht eine solide Bildung und innere Reife, nicht eine bloße Verkleidung tugendhaften Verhalten, so steht es in dem Dokument. Er muss mit großer innerer Freiheit handeln können. Ist das ein neuer Ton in einem Dokument zur Priesterausbildung?
Ob das ein neuer Pol ist, weiß ich nicht zu sagen. Ich kann sagen, dass immer schon, ich habe schließlich 21 Jahre in der Priesterausbildung gearbeitet, auch auf diese Formulierungen und auf diesen Akzent Wert gelegt wurde. Freilich ist es von Bedeutung, dass die Ratio Fundamentalis, so wie sie jetzt vorliegt, die Dimensionen von menschlicher Reifung, geistlicher Bildung, theologischer, intellektueller Bildung und pastoraler Befähigung aufgreift, aber die beiden Pole, menschliche und geistliche Reifung, waren bisher in den Dokumenten auch in unserer deutschen Rahmenordnung zusammengefügt. Jetzt sind sie auseinandergenommen. Das ist eine Frucht des Dokumentes Pastoris Dabo Vobis, eines nachsynodalen Schreibens vom heiligen Papst Johannes Paul II. Das bedeutet, die Rahmenordnung, so wie sie uns jetzt vorliegt, legt größten Wert darauf, dass die menschliche Bildung gefördert wird, sodass wirklich reife Persönlichkeiten als Priester genommen werden. Und das ist sicherlich eine Akzentuierung, die nicht klein zu schreiben ist.
Bei der Priesterausbildung muss der Frage nach dem Schutz Minderjähriger größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es muss Sensibilisierung stattfinden für Fragen von Gewalt und Ausbeutung von Minderjährigen. Gibt das Dokument da neue Vorgaben, die in Deutschland nicht schon berücksichtigt würden?
Nein, das gibt es nicht. Wir berücksichtigen das in Deutschland. Aber was ist das gut zu wissen, wenn wir in unserer Priesterausbildung dieses römische Dokument im Rücken haben und spüren, dass weltkirchlich uns in diesem Punkt der Sensibilisierung bezüglich der Fragen des sexuellen Missbrauchs so viel Stärkung gegeben wird, sodass wir in der Linie, die wir jetzt angegangen sind, fortfahren können. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas sagen, was Sie eben schon in Ihrer Frage drin hatten, nämlich den Punkt Gemeinschaft. Der hat hiermit auch zu tun. Die Priesterausbildung spricht sehr stark von Gemeinschaft. Das heißt, eingegliedert sein in den Kontext der gesamten Kirche. Und da ist natürlich dieser Punkt etwas ganz Wesentliches. Wir brauchen nur zurückzuschauen und sehen, was uns die Missbrauchsskandale als kirchlicher Gemeinschaft auch geschadet haben. Und wenn wir uns darin jetzt noch ganz bewusst profilieren, ist das auch zum Schutz der Gemeinschaft. Der Aspekt der Gemeinschaft, den könnte man auch noch andererseits ausdehnen, aber vielleicht kommt das ja noch in einer Frage von Ihnen.
Viele Priesteramtskandidaten in europäischen Ländern sind heute sogenannte Spätberufene. Ihnen widmet das Dokument eine Passage. Die Ortskirche soll prüfen, ob eine Altersgrenze sinnvoll ist. Ist sie das?
Da muss man drüber diskutieren. Ich war ja Regens eines spätberufenen Seminars und kann sagen, man muss da von Fall zu Fall entscheiden. Aber diese Frage, die Sie jetzt stellen, hat noch eine ganz andere Dimension. Und diese Dimension möchte ich doch herausarbeiten. Es ist gut, dass das Dokument überhaupt diese Gruppe in den Blick nimmt. Das war 1970 noch gar nicht notwendig. Aber wir werden bei der Umsetzung dieses Grundsatzpapiers in unsere deutsche Rahmenordnung, und da steht uns noch viel Arbeit bevor, genau zuschauen müssen, wie wir mit solchen Spätberufenen, und ich möchte hier auch sogenannte Quereinsteiger erwähnen, in eine gute Formation zum Priestertum hineinbegeben. Es wird nämlich Kandidaten geben, die haben ihr Theologiestudium abgeschlossen oder stecken mittendrin und die können gar nicht den Weg so gehen, wie das Dokument ihn idealtypisch vorsieht. Deswegen wird man im konkreten Fall genau schauen müssen, wie wir die geistlichen und menschlichen Elemente gut verbinden, wenn schon ein theologisches Studium abgeschlossen ist oder ein Beruf vorher ausgeübt wurde. Also da liegen noch Aufgaben, wo das Grundsatzdokument nochmal mit den deutschen Verhältnissen abgeglichen werden muss.
Homosexuelle Männer, die tief sitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen, können nicht ins Seminar oder zu den Weihen zugelassen werden, heißt es in dem Dokument. Neu ist das nicht. Wie sind denn die Verantwortlichen in der Priesterausbildung bisher mit dieser Weisung umgegangen?
Sie spüren, das atmet ja franziskanischen Geist, nicht? Und es ist gut, dass das so gesagt wird. Wie man das nochmal mehr inhaltlich füllt, ist dann nochmal eine eigene Frage. In Deutschland haben wir, und das kann ich gerade auch für meine eigene Tätigkeit als Priesterausbilder sagen, aber auch im Blick jetzt auf das Bistum Münster, und sicherlich gilt das auch für die Diözesen Essen und Trier, in denen ich tätig war, haben wir großen Wert darauf gelegt, genau diese beiden Aspekte in den Kontext der evangelischen Räte, des Gehorsams und der Armut zu stellen. Das war vor dem Konzil noch gar nicht in dieser Weise der Fall. Da hat man nur den Zölibat gesehen. Aber jetzt spricht das Dokument ganz ausdrücklich, dass die Berufung zum Priestertum, die als Geschenk angesehen wird, eingefügt ist in die subjektive Form, mit der diese objektive Gestalt gefüllt werden soll, nämlich die Gestalt und Form der evangelischen Räte. Und das ist hervorragend.
Das Nein zu homosexuellen Priesteramtskandidaten ist nicht neu, schürt aber jedes Mal, wenn es wieder vorgelegt wird, aufs Neue Unbehagen. Denn damit ist ausgesagt, homosexuelle Männer sind ungeeignet als Priester. Warum ist das so aus katholischer Sicht?
Das Dokument fasst diese Frage ganz bewusst in einen eigenen Kontext und stellt das dar, was nach der Ratio Fundamentalis von 1974 von der Bildungskongregation gegeben wurde, nämlich Leitlinien zur Erziehung zum priesterlichen Zölibat. Also in der Ratio Fundamentalis der alten Fassung war das noch gar nicht so stark akzentuiert, sondern das wurde sozusagen durch diese Leitlinien nachgeliefert. Das wird hier eingefügt in den gesamten Kontext. Und hier sehen Sie die Herausforderungen durch die gesellschaftlichen Umstände und die moderne Kultur und Zivilisation, die ja in vielen Fällen auch durchaus als sexualisiert bezeichnet werden muss. Und dass darauf Wert gelegt wird, zeigt, das Dokument will Priesterausbildung in den Kontext des Heute stellen. Und das halte ich für sehr, sehr gut, auch wenn das manche Herausforderungen beinhaltet. Freilich, das muss man hinzufügen, wird diese Erziehung auf die Lebensform hin nicht gehen, ohne die Leitworte, die sonst in dem Dokument die Linie bestimmen, nämlich Jüngerberufung und Gleichgestaltung mit Christus. Und das ist eine Lebensaufgabe, die in der Ausbildung begonnen wird, bei der man auch schon mal bestimmte Etappen überprüfen kann. Denn ohne die Beziehung zu Christus ist Zölibat nicht zu leben.
Nicht wenige katholische Gläubige, weit über die Gruppe der Homosexuellen hinaus, empfinden das als ungerechtfertigte Diskriminierung. Was sagen Sie ihnen?
Eine gute Interpretation dieses Textes hat ein Artikel in der italienischen Ausgabe des Osservatore Romano vom 18. Dezember 2016 gegeben. Das ist nochmal eine echte Hilfe zur Interpretation dieses Textes. Es ist ja bezeichnet, dass nach der Publikation der Ratio Fundamentalis die Presseorgane sich wesentlich auf diese neuralgischen Punkte und hier natürlich besonders auf den Punkt Homosexualität gestürzt haben. Da sind auch viele Aussagen gemacht worden, die man sehr kritisch bedenken muss und die dem Text und dem Anliegen, um das es geht, nicht gerecht werden. Deswegen ist es wichtig, dass hier gut geprüft wird, weiter auf der Linie zu bleiben, die die Verantwortlichen in der Priesterausbildung, soweit ich das überschauen kann, bisher wahrgenommen haben. Es ist auch eine Frage der Reifung des Einzelnen und hier muss man von Person zu Person, das sind ja keine Massen, schauen, ob wie damit umgegangen wird. Mehr möchte ich dazu eigentlich jetzt auch gar nicht sagen, weil es immer wieder um das persönliche Zeugnis des Einzelnen geht.
Die katholische Weltkirche entwickelt sich ja fortwährend weiter in den verschiedenen Teilen der Welt auf unterschiedliche Weise. Da gibt es Vielfalt in Einheit, es gibt auch theologische Entwicklungen. Wenn es jemals zu einer Neubewertung von Homosexualität in der Kirche und in der Folge auch im priesterlichen Dienst kommt, auf welcher Seite müsste diese Neubewertung ansetzen?
Also für die Priesterausbildung ist es wichtig, was das kirchliche Lehramt in dieser Frage sagt. Und das ist zunächst einmal maßgebend, denn es handelt sich ja hier um einen Beruf. Der priesterliche Dienst gehört zur Ämterstruktur der Kirche und deswegen kann hier nicht irgendwie subjektiv von einzelnen theologischen Meinungen her geurteilt werden, sondern es muss geschaut werden, dass man dem, was die Kirche fordert, und das ist in diesem Dokument grundgelegt, auch Folge leistet. Wie eine Neubewertung dieses Phänomens zu sehen ist, ist zunächst auch mal eine Frage der theologischen Auseinandersetzungen und die besteht ja, aber da gibt es noch keinen Konsens.
Bei der Ausbildung von Priestern sollen in Zukunft mehr Frauen lehrend tätig werden. In diesem Punkt greift das Dokument einen vielfach geäußerten Wunsch auf. Wie steht es eigentlich damit heute in den Seminaren im deutschen Sprachraum?
Ja, das kann ich jetzt nicht so überschauen. Ich kann sagen, dass es bei uns und auch in Essen und soweit ich weiß auch in anderen Seminaren der Fall ist und das muss auch verstärkt werden. Das ist eine ganz große Hilfe.
Warum ist es vernünftig, mehr Frauen in die Priesterausbildung zu bringen?
Ja, es gibt eben zwei Geschlechter, Männer und Frauen, und die sind nachher in der Gemeinde auch diejenigen, die mit denen man arbeiten muss. Und es wäre doch falsch, wenn man nur jetzt von Männern ausgebildet wird, sondern vor allem, wo Frauen auch in den pastoralen Berufen viel Engagement in die Kirche einbringen.
Besonders bei der Frage nach der Eignung sollen ausdrücklich auch Frauen gefragt werden. Warum?
Ich halte das für sinnvoll, weil gerade Frauen auch nochmal eine eigene Sensibilität und einen eigenen Blick haben. Also wir machen das. Ich habe jetzt diese Woche noch einen Kandidaten geprüft und da wurde mir das Dokument aus einer Pfarrgemeinde von einer Pfarreiratsvorsitzenden vorgelegt. Das war ausgezeichnet.
Der Papst hat ja oft gesagt, was er unter einem guten Priester versteht. Das soll kein Manager sein, sondern ein Hirte und vieles mehr. Das Dokument jetzt stammt aus der Kleruskongregation, die erst seit 2013 für die Ausbildung von Priestern zuständig ist. Zuvor war das an der Bildungskongregation angesiedelt. Inwiefern trägt das Dokument die Handschrift von Papst Franziskus?
Also zunächst einmal sehen wir das konkret, wenn Sie die Anmerkungen sehen und die Zitate. Da kann man es ganz konkret deutlich werden lassen, aber wenn man im Text liest und kennt etwas die Ansprachen von Papst Franziskus, merkt man sofort, ohne dass man schon die Anmerkung gelesen haben muss. Das ist mal das eine, wo es konkret wird. Zweitens, er möchte, dass wir Priester haben, die durchaus einen ganz tiefen pastoralen Geist in sich tragen. Das heißt, die nicht für sich Priester werden, sondern für die Gemeinde. Zweitens, die auch geprägt sind davon, nicht einfach ihre Macht, sei es jetzt in Sachen des Geldes, sei es in Sachen ihrer Macht, also ihres Befehlens zum Ausdruck bringen, sondern Dienende sind. Und das muss man lernen. Man muss das lernen, vor allem solange der priesterliche Beruf auch eine gesellschaftliche Stellung, die ihn etwas heraushebt, bedeutet hat, ist das auch ein geistlicher Prozess, auf den sehr geachtet werden muss. Dann möchte ich noch etwas zum franziskanischen Geist sagen, nämlich das Priestertum steht als Priestertum des Dienstes, wie das Konzil schon gesagt hat, im Kontext der gesamten Kirche, und diese Kirche kann man auch als priesterliches Gottesvolk bezeichnen. Das heißt, die Berufung aller durch die Taufe zur Heiligkeit und zum Dienst und zur missionarischen Tätigkeit bedarf auch eines Dienstes, der die Berufung aller stützt. Das haben wir in unserem Dokument Gemeinsam Kirche sein als deutsche Bischöfe sehr deutlich gemacht, und manchmal habe ich bei der Lektüre gedacht, wie schön, wie das zusammenkommt. Franziskus, die Ratio Fundamentalis und unsere Aussagen.
Letzte Frage, Bischof Genn, fehlt Ihnen etwas an dem Dokument?
Also ich würde kritisch erstens mal sagen, wir hätten uns eine bessere Kommunikation zur Publikation gewünscht. Wir haben das also relativ spät erfahren. Das habe ich aber auch gegenüber dem Präfekten schon geäußert. Da kann man noch nachbessern. Zweitens werden wir im Einzelnen natürlich schauen müssen, wie wir vor allem, das ist nicht so ganz einfach, diese gesamten Anliegen der menschlichen, geistlichen und pastoralen Ausbildung und Bildung, das soll ja ein Leben lang weitergehen, zusammenbinden mit der intellektuellen und theologischen Bildung. Hier spürt man, dass die Kleruskongregation für die ersten Dimensionen zuständig ist und die Bildungskongregation den gesamten Studienkomplex bearbeitet. Hier wird es auch angesichts unserer bestimmten deutschen Verhältnisse des Zusammenspiels von Seminaren und theologischen Fakultäten, die zu einem größten Teil an staatlichen Universitäten sind, da wird man noch nachbessern müssen, wie man das zusammenbekommt und das Ganze auch nochmal verbunden mit dem Bologna-Prozess. Also da kommen die Dinge noch nicht so gut ineinander, da besteht noch harte Arbeit, aber ich muss auch hier hinzufügen, dass Kardinal Stella als der verantwortliche Präfekt in einem Gespräch mit uns deutschen Bischöfen klar gesagt hat, da müssen Sie dann schauen, wie Sie das auf Ihre deutschen Verhältnisse übertragen, und dazu gibt es Freiraum.
Dankeschön, Herr Bischof, für das Gespräch.